Eine Frage habe ich an euch. Es ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern eine, wo man durchaus sich melden kann, wenn man diese Ansicht vertritt. Also, Achtung, hier die Frage. Wer glaubt, dass es bei Gott hoffnungslose Fälle gibt? Also könnt ruhig euch melden, wenn das der Fall ist. Wer glaubt, dass es bei Gott hoffnungslose Fälle gibt? Das scheint nicht so zu sein. Das ist sehr gut. Wie sieht das aus zum Beispiel mit einem Mehrfachmörder, dessen Hass grenzenlos ist? Da vielleicht? Hoffnungsloser Fall? Nee, manche schütteln den Kopf, aber keiner meldet sich. Also, sieht gut aus mit unserer Gemeinde, finde ich. Voller Hoffnung, dass Gott also jede und jeden wirklich verändern kann. Dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt, dass also, ich könnte jetzt noch eine Frage stellen, wer glaubt, dass all diese Leute bei uns herzlich willkommen sind? Meldet sich auch keiner. Also, Moment mal. Ja, da ist 1, 2, 3, 4, also 5. Interessant, da muss ich drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet. Die Begebenheit, um die es heute geht, hat so einen prägenden Charakter, dass sie es sogar in das Lexikon der Redewendungen im Deutschen geschafft hat. Nämlich vom Saulus zum Paulus. Diese Redewendung wenden viele an, wenn es darum geht, da ist einer von einem ganz fiesen, kaputten Typen zu einem echt guten Menschen geworden. Der ist vom Saulus zum Paulus geworden. Und darum geht es heute, um diese Geschichte, um diese Begebenheit, wie aus Saulus ein Paulus wird. Der heißt hinterher immer noch Saulus, das ist ein bisschen verwirrend, aber wie aus einem Menschen, wir haben es eben gehört, der voller Hass war, einer wird, der völlig verändert ist. Vom Saulus zum Paulus steht ja für eine 180-Grad-Kehrtwende im Leben, für ein Ereignis oder eine Entwicklung, die eine völlige Veränderung in einem Menschenleben bewirkt. Wo im Prinzip nichts mehr so ist wie vorher. Und das ist eine krasse Geschichte, die hier passiert. Eine wirklich krasse Kehrtwendung, eine krasse Umkehr. Wer schon längere Zeit mit Jesus lebt, also Christ ist, der kennt wahrscheinlich diese Geschichte und hat sie wahrscheinlich auch schon öfters gelesen. Ich habe die Geschichte auch als Kind im Kindergottesdienst schon gehört und habe auch schon Bilder dazu gemalt. Ich habe keine mehr gefunden, die haben wahrscheinlich irgendwie alle, waren nicht wert, es aufgehoben zu werden. Jedenfalls habe ich diese Begebenheit schon sehr oft gehört. Und bevor wir gemeinsam diese Geschichte von Saulus zum Paulus lesen, das heißt gemeinsam, sie wird nicht im PowerPoint hier vorne stehen, vielleicht hat jemand eine Bibel dabei, ganz hilfreich manchmal, vor allen Dingen im Gottesdienst oder im Handy. Einige kurze Worte dazu, was dieser Saulus für ein Typ ist. Er wird von seinem Charakter nicht ausdrücklich beschrieben, aber vor dieser vom Saulus zum Paulus Kehrtwende wird sein Name dreimal genannt. Gibt es drei Begebenheiten, wo er vorkommt. Und die zeigen etwas, wie er so drauf ist. Die erste Bibelstelle steht in Apostelgeschichte 7, Vers 58. Dort heißt es, mit vereinten Kräften stießen sie Stephanus, einen Christen, aus der Stadt hinaus und warfen Steine auf ihn, um ihn zu töten. Die das ausführten, die sogenannten Zeugen, legten ihre Kleidung ab vor den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Nur ein Vers oder zwei Verse weiter. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus war ganz und gar einverstanden mit der Ermordung von Stephanus. Noch am selben Tag setzte eine große Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle verstreuten sich in die Ortschaften der Provinz Judäa und Samaria, außer den bevollmächtigten Jesusbotschaftern selbst. Und wieder zwei Verse weiter, Apostelgeschichte 8, Vers 3. Saulus wütete brutal unter den Menschen, die zur Gemeinde gehörten. Er drang systematisch in die Häuser ein, zerrte Männer und Frauen gleichermaßen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Saulus wird also aufgezählt, als es darum ging, systematisch und ohne Gnade und ohne Wenn und Aber diesen Christen, den Menschen auf dem neuen Weg mit Jesus, den Garaus zu machen. In diesem Zusammenhang kommt dieser Name Saulus vor. Und ich kann mir nicht helfen, das hört sich irgendwie nach Taliban an. Nach organisiertem, strukturiertem Terrorismus. Abgrundtiefer Hass gegen alles, was nicht der eigenen Weltsicht entspricht. Und konsequentes Verhaften, Verfolgen und Töten. Wie hoch hättest du die Chance eingeschätzt, dass so ein Mensch wie Saulus von einem Jesus-Verfolger zu einem Jesus-Nachfolger werden kann? Ganz ehrlich. Der allem Hass abschwört und der das hohe Lied der Liebe schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Das ist diese Passage mit, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie tut dem anderen nichts Böses. Sie erträgt alles. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Das schreibt der gleiche Mensch, rein körperlich, könnte man sagen. Ich lese jetzt diese Begebenheit, um die es geht. Sie steht in Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 18. Ich lese sie uns aus der Übersetzung Das Buch. Eine Übersetzung, die es schon länger gibt, in heutigem Deutsch. Saulus wütete immer noch gegen die Nachfolger von Jesus, dem Herrn, und drohte damit, sie umzubringen. Deshalb ging er zu dem obersten Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus. Darin sollte stehen, dass er, wenn er dort irgendwelche Leute finden sollte, die Anhänger des Weges von Jesus waren, seines Männer oder Frauen, er sie festnehmen und in Ketten nach Jerusalem schleppen dürfte. Auf seinem Weg dorthin kam er in die Nähe von Damaskus. Urplötzlich blitzte um ihn herum ein Licht vom Himmel auf. Da fiel er zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte, wer bist du denn, Herr? Und der sagte, ich selbst bin es, Jesus, der, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt hinein. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da, denn sie hörten wohl die Stimme, aber sie konnten niemand sehen. Da richtete Saulus sich vom Boden auf. Als er seine Augen wieder öffnete, sah er nichts mehr. So nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn in die Stadt Damaskus hinein. 3 Tage lang sah er nichts und aß und trank nichts in dieser Zeit. Dort in Damaskus lebte ein Jesus-Nachfolger namens Hananias. Jesus, der Herr, sagte zu ihm in einer Vision: Hananias. Und der antwortete: Hier bin ich, Herr. Da sagte der Herr zu ihm: Steh auf, geh in die Stadt, in die Straße, die den Namen Gerade Straße trägt, und erkundige dich im Haus von Judas nach einem Mann namens Saulus, der aus der Stadt Tarsus stammt. Denn es ist so, er betet und hat in einer Vision einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der zu ihm in das Zimmer kam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen kann. Doch Hananias antwortete: Herr, ich habe schon von vielen Leuten etwas über diesen Mann gehört, wie viel schlimme Dinge er in Jerusalem den Menschen angetan hat, die zu dir gehören. Und auch hier bei uns hat er ein Ermächtigungsschreiben von den obersten Priestern bekommen, alle die zu verhaften, die im Gebet deinen Namen anrufen. Da sagte Jesus, der Herr, zu ihm: Geh nur, denn dieser Mann ist für mich ein ausgewähltes Werkzeug, der meinen Namen vor die nichtjüdischen Nationen und auch vor Könige tragen soll und ebenso vor die Angehörigen des Volkes Israel. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil mein Name über ihm genannt ist. So ging Hananias los und kam in das Haus hinein. Er legte seine Hände auf ihn und sagte: Saul, Bruder, der Herr Jesus, der sich dir auf deinem Weg gezeigt hat, hat mich hier zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und Saulus konnte wieder sehen. Er stand auf und wurde sofort getauft. Es stimmt. Es gibt für Gott und bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Weil alles damit beginnt, dass Gott Menschen begegnet. Dass Menschen nicht irgendwie selbst beweisen müssen, dass sie gut sind, dass sie sich bessern wollen, dass sie es irgendwie bringen, sondern weil Gott Menschen begegnet. Und Gott findet immer Wege. Immer. Er ist dabei nicht darauf angewiesen, dass wir uns diese Wege vorstellen können. Wir haben es ja eben schon gehört. Gott sprengt immer unsere Vorstellungen. Ich finde das außerordentlich beruhigend, dass Gott nicht auf unsere Vorstellungen reduziert ist, dass er nur das tun kann, was wir uns vorstellen. Das wäre ja jämmerlich, das wäre ja fürchterlich, wir könnten ja gerade einpacken. Alles beginnt hier mit Gottes Initiative. Alles beginnt immer im Übrigen mit Gottes Initiative. Bei jeder Umkehr, bei jeder Lebensveränderung. Alles beginnt mit Gottes Initiative. Der Prediger Charles Haddon Spurgeon, ein englischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert, hat es sehr treffend ausgesagt. Der Sünder kommt nicht zu Jesus. Jesus kommt zum Sünder. Da wird deutlich, nicht wir machen was. Nicht wir entscheiden uns zuerst. Nicht wir ergreifen die Initiative. Gott ergreift die Initiative. Gott ist es, der anfängt. Sonst können wir uns abstrampeln, wie wir wollen. Sonst können wir tun, was wir wollen. Das ist alles vergebene Liebesmühe, vielleicht Krampfesmühe. Nicht der Sünder kommt zu Gott, sondern Gott kommt zum Sünder. Damit ist klar gesagt, von wem alles ausgeht. Ich will einige Beispiele nennen von Hoffnungsgeschichten, von Menschen, die eigentlich rein menschlich vielleicht hoffnungslose Fälle sind, die Gott umgedreht hat. Die sich nicht selbst verändert haben, sondern die Gott begegnet sind und diese Gottesbegegnung ihr Leben völlig auf 180 Grad umgedreht hat und völlig auf den Kopf gestellt hat. Oder vielleicht auch sogar wieder auf die Füße, weil es Kopf stand. Das sind Geschichten, die mal spektakulär, mal völlig unspektakulär vonstatten gegangen sind. Im Juli hatte ich das Privileg, mitzufahren auf eine Griechenlandreise in den Süden Griechenlands, auf die Inseln und nach Athen, wo Tausende und Abertausende von Flüchtlingen leben. Menschen aus Afghanistan, Iran, Syrien, Afrika, aus der ganzen Welt eigentlich. Und wir sind dort einem Menschen begegnet. Und es war auch interessant, was das auch mit mir gemacht hat. Da sagte einer der Missionare, gleich wird uns jemand bedienen hier. Es war Mittagessen. Das war ein Terrorist, der Hunderte von Menschen umgebracht hat, der Handgranaten in Menschenmassen hineingeworfen hat, der nur ein Ziel hatte, alle zu vernichten, die nicht dem Islam und dem Koran gehorsam waren. Schön, man weiß, gleich kommt so einer, der bringt einem das Essen. Und er sagte, und dieser Mensch ist Jesus begegnet. Gott hat sich ihm offenbart. Und seitdem, sagte der Missionar, seitdem hat er nur einen Sinn und ein Ziel. Menschen das Evangelium zu bringen, dass es Vergebung gibt, dass es die gute Nachricht zu bringen. Er dient den Menschen mit einer Liebe, die einfach nicht von dieser Welt ist. Und dann kam er und hat uns bedient. Wir saßen da, waren besondere Gäste da und hat uns das Beste gebracht von dem Essen, was da war. Und wir haben das gegessen und es hat mich zutiefst berührt. Dieser Mensch, dieser Islamist von der IS ist Jesus begegnet. Jesus ist ihm begegnet, hat sich ihm geoffenbart. Jesus hat die Initiative ergriffen und das hat aus diesem Mann einen Jesus-Liebhaber gemacht, der nur eins im Sinn hat, Menschen Frieden zu bringen, echten Frieden, Versöhnung und die Liebe Gottes und zu sagen, Gott kann jeden verändern. Ein Familienvater, der liebevoll leben kann. Ich habe das in meiner Zeit in der ehrenamtlichen Vollzugshilfe, christlichen Vollzugshilfe erlebt, dass Menschen kamen, einer Zuhälter, Drogendealer, jahrelang im Knast gesessen, hat sich immer lustig gemacht über den Christsein, über das Christsein, hat immer gesagt, kam aus Köln, wenn ich späte, täte ich für die Späte, aber spät ja nicht. Kannte sich in der Bibel aus, hatte die Bibel von vorne bis hinten gelesen, um die Christen fertig zu machen. Und dann kam er in unsere Wohngemeinschaft und hatte so den Eindruck erweckt, er steht immer über allem, bis er nicht sich irgendwann entschieden hat, sondern bis Jesus ihm begegnet ist. Und er dann sagte, ich verstehe es selbst nicht, aber das ist alles wahr. Und ich brauche Vergebung und ich brauche Umkehr und ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass Jesus mein Leben verändert. Relativ unspektakulär ist Jesus ihm begegnet, aber auf einmal war ihm klar, die ganze Sache mit Jesus stimmt. Und es ist nicht nur wahr, kopfmäßig, sondern ich brauche es. Jesus meint mich. Hier passieren zweimal in dieser Geschichte bemerkenswerte Dinge. Gott redet zu Saulus. Jesus redet zu Saulus, Jesus redet zu Hananias und immer spricht Jesus die Leute beim Namen an. Saul, Saul. Und er wusste, wer gemeint ist. Auch Hananias wird gerufen, er war schon Christ, aber er wird beim Namen gerufen. Jesus hat jeden im Blick und begegnet jedem auf die Weise, wie er es braucht und verstehen kann. Und dieser Zuhälter, Drogenhändler, Kriminell ist zum Glauben gekommen, ist zu einem liebevollen Familienvater geworden, der seine ganze Kraft, seine ganze Energie dafür einsetzt, dass Menschen zum Glauben kommen. In Deutschland, in Russland, in den südrussischen ehemaligen Sowjetrepubliken sich einsetzt, dass Menschen zum Glauben kommen und ihnen geholfen wird. Oder ein im christlichen Elternhaus aufgewachsener Jugendlicher, dem vieles kopfmäßig klar war, der genau wusste, warum Jesus gestorben ist, wie man Christ wird, wie im Groben das Leben als Christ aussieht, warum Gemeinde wichtig ist, den es aber einfach nicht berührt hat. Das war so klar und so eigentlich belanglos geworden, obwohl er wusste, eigentlich sollte es nicht belanglos sein. Der den Eindruck hatte, Gott einigermaßen zu kennen, aber für den Gott kaum erlebbar war, der Berichte gehört hat, wie andere zum Glauben gekommen sind, Umkehr erlebt haben, spektakulär und weniger spektakulär, und was sie mit Gott erleben, der sich danach gesehnt hatte, Ähnliches zu erleben, Gott zu begegnen, anstatt immer wieder strebend sich zu bemühen, um Jesus zu begeben und dann irgendwie ein guter Christ zu sein, aber doch wieder zu scheitern. Ich habe mich im Alter von 10 Jahren für Jesus entschieden, aber ich habe den Eindruck, bin nicht losgeworden, dass ich mich entschieden habe, dass ich es gemacht habe. Und war mir lange Zeit nicht sicher, ob Jesus sich für mich entschieden hatte. Bis Jesus mich berührt hat, ich wirklich Jesus-Begegnung hatte, auch nicht sonderlich spektakulär, aber plötzlich wusste, mitten in einem eigentlich auch unspektakulären Gottesdienst, ich bin bei Gott angenommen. Jesus meint mich ganz persönlich, nicht nur die ganze Welt, für die er gestorben ist, weil er sie so sehr liebt. Da bin ich halt auch zufällig drunter. Jesus ist mir begegnet, hat mich berührt und hat mich beim Namen genannt. Und das hat mich berührt. Und das hat mir meine neue Identität gezeigt. Das war zu einem Zeitpunkt, als ich schon irgendwie gar nicht mehr damit gerechnet hatte. Hat Gott mir deutlich gemacht, ich bin voraussetzungslos, bedingungslos geliebt und angenommen. Ich bin gewürdigt einfach dadurch, dass er nun definiert, wer ich bin. Kind des Königs aller Könige, geliebt, vergeben, heilig gemacht. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott mir das einfach schenkt. dass das meinen Wert ausmacht und dass ich gar nicht erst versuchen muss, mir meinen Wert zu erarbeiten, durch auch nicht durch fromme Leistungen oder durch gute Taten. Nein, spektakulär war das nicht, aber es hat mein Leben verändert. Bei all diesen Bekehrungs- und Umkehr- und Lebensveränderungsgeschichten, die ich aufgezählt habe, passieren immer, im Prinzip immer dieselben Dinge. Und daraus lassen sich tatsächlich Prinzipien ableiten, wie Gott Menschen ruft, wie Gott Menschen verändert und ihn auf seinen Jesusweg holt. Das passiert für jeden individuell, aber es passiert immer dadurch, dass zuerst Gott die Initiative ergreift und Gott Menschen begegnet, Jesus Menschen begegnet. Nicht wir begegnen zuerst Jesus, nicht wir machen uns auf, möglichst Jesus zu erreichen, sondern er kommt runter. So wie er kam, wie wir es eben gesungen haben, im Stall und von einer Jungfrau geboren, so kommt er zu dir und begegnet dir und spricht dich mit Namen an. Das ist der erste Schritt. Nicht immer geschieht das so spektakulär wie bei Saulus oder bei diesem IS-Terroristen oder bei dem Zuhälter. Manchmal so wie bei mir, völlig unspektakulär, aber dass von einem gewöhnlich alles Wissen plötzlich klar wird, Jesus meint mich und es einem zutiefst packt. Ohne eine Gottes- und Jesus-Begegnung entsteht kein Glaube, kein Vertrauen auf Jesus. Jesus sagt mal, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Johannes 6, Vers 44. Und das ist genau gemeint. Wir brauchen Gottesbegegnungen, die verändern, die uns wachsen lassen, wir nicht religiöses Bemühen. Zweitens, was auch immer passiert, Gott gebraucht Menschen und beauftragt Menschen, bei dieser Umkehr mitzuwirken. Also Jesus begegnet Saulus und gleichzeitig spricht er zu Hananias und schickt ihn zu diesem Saulus. Das heißt, es geht weiter, indem Jesus diesem Saulus Menschen an die Seite stellt, die ihn begleiten. Und für diesen Hananias ist das eine ganz schön große Herausforderung. Geh mal zu dem, der schnaubt vor Hass, der nur ein Ziel hatte, nämlich die Christen auszurotten und beseitigen. Geh hin und bete für ihn und über ihm. Er sitzt da und ich bin ihm begegnet und er betet auch. Und es ist doch kein Wunder, dass der Hananias sagt, Moment mal, ich habe da mal so eine kleine Nachfrage. Also Jesus, das ist ja alles ganz gut und schön, aber ich habe da so manches gehört und das war nichts Gutes. Und ich habe da so meine Zweifel. Was ist denn, wenn das eine Falle ist? Was ist denn, wenn das so ein Trick ist? Also das sind ja gerissene Leute, diese Christenverfolger. Und Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Ich bin ihm begegnet unterwegs. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Ich hätte wahrscheinlich noch viel länger diskutiert mit Gott und versucht, dass doch andere da sind, die es vielleicht besser können, die weniger Angst haben. Hananias hat erhebliche Bedenken, aber er geht. Er geht. Er lässt sich beauftragen. An einem Satz wird das sehr eindrücklich deutlich. Als Gott ihn ruft und beauftragt, bevor er weiß, was kommt, sagt er, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Er sagt nicht, ich habe gerade keine Zeit, bin gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Er sagt auch nicht, Herr, du kannst dein Anliegen mal schriftlich einreichen, wir werden es prüfen. Er sagt, hier bin ich, voraussetzungslos. Hananias ist offensichtlich ein Mensch, der sich Jesus zur Verfügung gestellt hat. Jesus darf über ihn verfügen, das tut er bei allem Zweifel, bei allen Bedenken, sagt er immer noch, Herr, hier bin ich und tut das, was Jesus sagt. Er lässt nicht zu, dass seine Angst, die da ist, dass seine Bedenken, die da sind, dass seine Sorgen, die da sind, das Zepter seines Denkens, Wünschens und Handelns übernehmen, dass Angst, Sorgen und Bedenken ihn regieren. Das lässt er nicht zu. Die sind da, aber er lässt nicht zu, dass sie sein Handeln bestimmen. Und was geschieht? Was geschieht? Weil dieser Hananias sich Jesus zur Verfügung stellt und hört und gehorcht, wird er zu einem Menschen, der im Prinzip im Hintergrund zu einem entscheidenden Menschen in der ganzen Christenheit wird. Er spielt eine ganz entscheidende Rolle. Er leitet und begleitet diesen einzigartigen Missionar Paulus dahin, dass er in seine Berufung kommt, dass er seine Aufgabe annehmen kann, dass er auf diesen Jesusweg kommt und andere Hunderte, Tausende auf diesen Jesusweg bringt. Hananias spielt eine entscheidende Rolle. Bemerkenswert ist auch, dieser Hananias verschwindet genauso schnell, wie er wiedergekommen ist. Der taucht nie mehr wieder auf in der Bibel. Aber hier taucht er auf, einmal, an einer entscheidenden Position. Und aus dem Hier bin ich, wird ich tue, was du sagst, Herr. Ich tue, was du sagst. Ich überlege mir das nicht. Ich überlege das auch nicht jeden Tag neu. Ich überlege das auch nicht, je nachdem, was du von mir willst. Ich bin da für dich. Hananias hinterlässt Spuren, die Ewigkeitswert haben in der ganzen Christenheit. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns, der heute Morgen hier sitzt, mir geht es so, ich bin überzeugt, dir auch, eine Sehnsucht hat, dass du mit deinem Leben Gutes, Wohltuendes und prägende Spuren hinterlassen willst auf dieser Welt oder im Leben anderer. Dass dein Leben Bedeutung hat, oder sagst du, keinen Bock. Also mir reicht's, Fernsehen zu gucken, Computerspiele zu machen, ist alles nichts Schlechtes, aber das reicht mir vollkommen aus. Ich möchte niemanden prägen, ich möchte auch für keinen anderen da sein, ich möchte nicht, dass mein Leben Wert oder Bedeutung hat. Also wäre schon krass, ich kenne keinen. Mir ist noch keiner begegnet, der das sagt. Mir sind viele Leute begegnet, die sagen, was für einen Sinn hat denn das Leben, was ich mache, was hat das denn für einen bleibenden Wert? Wer wünscht sich nicht ein Leben, das echte Bedeutung hat oder, wie es so schön heißt, das einen Unterschied macht im Leben anderer Menschen? Wer wünscht sich nicht, dass er mit seiner Zeit hier auf der Erde Wertvolles anstellt? Dass hinterher vielleicht am Ende am Grab die Leute sagen, weil er gelebt hat, deswegen ist mir das geschehen, habe ich da Gutes erlebt, hat mein Leben neue Richtung gekriegt, habe ich dazugelernt, ich bin ihm dankbar oder ihr. Und das Dritte, was so als Prinzip sich ableiten lässt aus dieser Geschichte, diese Jesusbegegnung führt zu einer echten Lebensveränderung und zum Herrschaftswechsel im Leben. Hananias geht zu Saulus und betet für ihn, legt die Hände auf, damit er wieder sehen kann und mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Das heißt, Gott lebt in ihm, die ganze Dynamik Gottes der Tote zum Leben auferwecken kann. Der lebt in ihm und gestaltet sein Leben. Und zugleich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und wurde sofort getauft. Mit der Taufe war diese radikale Umkehr hin zu Jesus besiegelt. Und das macht genau die Taufe deutlich. Mit Christus gestorben, das Alte, was bis hierher war, ist nicht mehr. Und mit Jesus ein neues Leben zu haben, das bedeutet die Taufe. Deswegen ist die Taufe nicht irgendwas, wo man sagen kann, ja, das überlege ich mir mal, es scheint ja nicht so wichtig zu sein. Mit der Taufe wird dieses neue Leben besiegelt. Er war mit Christus gestorben und in den Herrschaftsbereich von Jesus versetzt, weil Jesus ihm begegnet ist, weil da ein anderer Mensch war, der ihm geholfen hat, für ihn gebetet hat, die ihm die Hände aufgelegt hat und weil er sich jetzt taufen lässt. Er wurde getauft, um diese radikale Lebensänderung deutlich zu machen. Und sein ganzes weiteres Leben zeigt, dass ab diesem Zeitpunkt etwas völlig Neues begonnen hat. Wenn einer in Christus sein Leben gefunden hat, dann ist er selbst eine neue Schöpfung. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Achtet darauf, etwas ganz Neues hat begonnen. Also, alles beginnt damit, dass Jesus uns begegnet. Gott schickt Menschen, die uns leiten und begleiten auf dem Weg mit Jesus. Und der neue Weg bedeutet einen Herrschaftswechsel in der Taufe, bei dem Gottes Heiliger Geist von da an das Leben gestaltet. Vielleicht fragst du dich jetzt, und jetzt, und was hat das mit mir zu tun? Was fange ich jetzt damit an? Wenn du noch nicht diese Jesus-Begegnung hattest bisher, wenn du noch nicht Christ bist, also einer, der auf diesem Jesusweg ist, dann bitte darum, dass Gott dir begegnet, dass Gott sich dir offenbart. Und wenn du vielleicht heute Morgen festgestellt hast, dass Jesus dir begegnet ist, dass Jesus, so wie er Saul und Hananias beim Namen gerufen hat, jetzt dich beim Namen ruft, dann bitte ich dich im Namen von Jesus, dann komm, gleich nach dem Gottesdienst. Und dann nimm diese Einladung an, dass Jesus dir begegnet ist und dass er mit dir sein Leben leben will. Wir rechnen fest in der Gemeinde damit, dass in Gottesdiensten, aber auch sonst uns Jesus wirklich begegnet. Real begegnet, weil er real lebt. Zögere nicht, diese Einladung anzunehmen und Jesus zu folgen, dich taufen zu lassen und auf diesen neuen Weg ein völlig neues Leben zu leben. Auch wenn du denkst, naja, ich bin schon immer christlich aufgewachsen, so viel neu wird ja nicht werden. Ich kann dir sagen, du wirst ein wunderbares blaues Wunder erleben. Und wenn du schon Christ bist und dich fragst, was aus deinem Leben werden kann, dann hat Gott mit dir vor, so eine Art Hananias zu, aus dir eine Art Hananias zu machen. Jesus wird dich, deine Begabungen und deine Art gebrauchen, um das Leben eines anderen Menschen zu verändern. Und vielleicht nicht nur eines anderen, vielleicht viele andere Menschen. Vielleicht sind da Menschen, die warten. Vielleicht hat Gott ja auch schon lange zu dir geredet und gesagt hat und deinen Namen genannt. Und vielleicht fehlt noch dein wieder, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ich möchte gerne, dass du mich gebrauchst, um damit mein Leben einen Unterschied macht und einen Ewigkeitswert in dem Leben anderer hat. Das kann enorme Auswirkungen für Menschen haben und wirklich gravierende Auswirkungen, positive, lebensaufblühende, verändernde Auswirkungen. Was ist für dich dran? Zu sagen, Jesus, Herr, hier bin ich, zu deiner Verfügung stehe ich. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle, nicht einen, und keine unbrauchbaren und unbegabten Menschen, die Gott nicht gebrauchen will, um anderen zum Segen zu werden. Das ist so sicher wie das Amen am Ende der Predigt. Amen.